Danke, Herr, für dein Blut, das geflossen ist. Danke, Herr, dass du gestorben bist, damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werden kann. Danke, Herr, auch für dieses wichtige Kapitel. Wir beten, dass du uns weiter Gnade schenkst, auch diesen Abend, dass wir dein Wort, dass wir Licht bekommen für dein Wort. Amen. Römer Kapitel 8, Vers 4. Also in Vers 3 haben wir gelesen, was das Gesetz nicht vermochte, es war ja schwach durch das Fleisch. Also es war ohnmächtig, mich zu einem Menschen zu machen, der ich sein sollte, weil ich war das Problem, nicht das Gesetz. Aber das Gesetz kann nichts anfangen mit mir. In dem Sinne war es schwach durch das Fleisch, durch mein Fleisch, ja, durch mich. Das machte Gott möglich. Man muss sich hier ein paar Wörter ergänzen. Manche ergänzen, das tat Gott. Nun, er hat es nicht getan. Er hat das nicht getan, was das Gesetz nicht vermochte. Er hat einfach die Basis geschaffen. Deshalb sollte man sich vielleicht ergänzen, das machte Gott möglich, oder? Er schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und als das Opfer für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch, damit das Gerechte des Gesetzes, das heißt die gerechte Forderung des Gesetzes, in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Die gerechte Forderung des Gesetzes ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Was fordert denn das Gesetz letztlich? Die Liebe. Die Liebe ist die Summe, ist die gerechte Forderung des Gesetzes. Die zentrale Forderung. Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Also wer Gott liebt, der liebt dann ja auch den Nächsten. Das hängt zusammen. Das wird später dann in Römer 13, Vers 8 bis 10, wird er das noch einmal darauf zurückkommen. Ja, er sagt, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe ist also die Summe des Gesetzes, die Erfüllung, die Zusammenfassung des Gesetzes, die Summe dessen, was das Gesetz fordert. Das sollte also jetzt bewirkt werden in uns, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Zuerst sagte er, wir waren im Fleisch früher. Früher waren wir im Fleisch. In Kapitel 7, Vers 5 hat er das gesagt. Und jetzt sagt er, wir sollen nicht mehr nach dem Fleisch wandeln. Also nicht mehr ausgerichtet nach dem Fleisch. Das Fleisch hat zu tun mit dem Diesseitigen. Das Wandeln nach dem Fleisch heißt also Streben nach den Kräften und nach dem Leben des Irdischen, dem Irdischen. Fleisch hat zu tun mit den irdischen Dingen, dem Diesseits. Ausgerichtet sein nach dem Diesseitigen, nach dem Fleisch wandeln, heißt so viel wie ausgerichtet sein nach dem Irdischen. Für das irdische Leben. Wer nach dem Leiblichen lebt, nach dem Diesseits lebt, der lebt so, dass es für seinen Leib bequem ist, dass es für ihn von Vorteil ist. Und er zieht das vor, was sein Leben in dieser Welt begünstigt. Oder? Und die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Nach dem Geist heißt sich ausrichten nach der anderen Welt, nach der Welt des Heiligen Geistes, nach der jenseitigen Welt. Und in der Kraft des Heiligen Geistes leben, mit dieser Kraft, die jetzt Gott uns gibt. Also wandeln nach dem Geist, sich ausrichten nach dem Heiligen Geist, und leben und handeln und denken durch den Heiligen Geist. Kraft des Geistes. Galater 5, Vers 16 auch, oder? Galater 5, Vers 16 ist ähnlich. Da sagt er, wandelt im Geist. Wobei das Griechische eigentlich sagt, wandelt. Und dann gibt es ein bloßer Dativ. Also man könnte übersetzen, wandelt durch den Geist. Oder wandelt Kraft des Geistes. Mit kleinem K geschrieben. Oder Kraft des Geistes. Also er ist das Mittel, durch dem wir den Anforderungen begegnen, mit dem wir den Anforderungen begegnen, die an uns gestellt werden. Er ist die Kraft, er ist das innere Leben. Nach dem Geist wandeln muss nicht unbedingt heißen, dass ich auf irgendwelche besondere Impulse des Geistes warten muss. Das kann es schon geben, aber das wird nicht so oft sein. Oft wird es ganz nüchtern zugehen. Wir leben nicht unbedingt nach Gefühlen oder irgendwelchen Impulsen, das ist ja auch so eine Sache mit den, ja, der Geist hat mir gesagt, ja, wer weiß, ob es wirklich der Geist war, der das gesagt hat, ob es nicht das eigene Wunschdenken war, dass das was gesagt hat. Oder Gott hat mir gezeigt, ja, wie hat es gezeigt? Ja, ich spüre es einfach, er hat mir es gezeigt. Da hat man keine Argumente mehr dagegen, ja. Wenn jemand sagt, Gott hat mir gezeigt. Dann frage ich gerne, wie genau hat er dir das gezeigt? Also, wenn es in der Schrift klar steht, oder? Dann, gerade vor kurzem habe ich gehört, jemand hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass ich diese ungläubige Frau heiraten soll. Ja. Wenn es in der Schrift aber anders sagt, dann kann er dir es nicht gezeigt haben. Er widerspricht sich nicht. Du kannst nicht eine ungläubige Frau heiraten. Zieht nicht am gleichen Joch, oder? Mit den Ungläubigen. Es geht nicht. Die Ehe ist ein Joch. Ein gemeinsames Joch, wo man eingespannt ist, um zu dienen. Ja, also zurück. Nach dem Geist leben, nach dem Geist wandeln, heißt also nach der geistlichen Welt und nach dieser Person des Geistes, nach Jesus Christus, dem Geist Christi, der in uns wohnt. Der Heilige Geist, der ist da, um mir das bewusst zu machen, dass hier noch eine andere Welt da ist, eine geistliche Welt, dass andere Kräfte da sind, andere Interessen da sind, die von dieser geistlichen Welt herkommen. Wenn ich mich nicht bewusst erinnern lasse oder wenn ich nicht im Wort Gottes lebe, wenn ich meine Gedanken ganz bei dieser Welt hier habe, dann hat der Geist nicht viel Zugang, mir das wichtig zu machen. Dann ist es ist der Heilige Geist wie ein Radio, das ausgeschaltet ist, oder? Und wenn man Entscheidungen nach dem Geist trifft, dann trifft man sie im Lichte der Ewigkeit, im Lichte der himmlischen Welt. Er gibt jetzt hier einige Erklärungen. Er nimmt sich jetzt Zeit, über dieses Wesen des Fleisches und Wesen des Geistes, beziehungsweise über das Leben nach dem Fleisch und Leben nach dem Geist, einige Dinge zu sagen, möchte einige hilfreiche Erklärungen geben in diesen nächsten Versen. Vers 5, die nach dem Fleisch sind, sinnen die Dinge des Fleisches. Also die nach dem Fleisch sind, im Sinne von die nach dem Fleisch ausgerichtet sind. Egal, wer auch immer es sein mag. Ob es jetzt ein Ungläubiger ist oder ein Gläubiger, der nach dem Fleisch sich ausrichtet. Menschen, die nach dem Fleisch ausgerichtet sind, sinnen die Dinge des Fleisches, sagt er. Das heißt, sie sind darauf bedacht, was mit dem Fleisch zu tun hat. Auf die Dinge, die das Fleisch interessieren. Man hat die Gedanken dann beschäftigt nach diesen Dingen. Sinnen heißt, die Gedanken damit beschäftigen, danach trachten. Darauf bedacht sein, was dem Fleisch dient. Und man muss sich also fragen, wonach richte ich mich aus? Das möchte Paulus hier, deshalb erklärt er das hier. Also die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Und die nach dem Geist sind, sinnen auf die Dinge des Geistes. Die sind bedacht auf die Dinge, die den Heiligen Geist interessieren. Die sind bedacht auf die Welt des Geistes. Die sind damit beschäftigt. Das ist ihr Anliegen. Die stellen sich darauf ein, was Gott interessiert. was den Heiligen Geist interessiert. Und was interessiert den Heiligen Geist? Nun, die Welt Gottes, das Evangelium, das Wort Gottes, Gott selber, wie es den Christen, den anderen Geschwistern geht. Man lebt nicht egoistisch, man lebt für andere. Man fragt, Herr, was ist dran? Man nimmt sich Zeit für Gott, für diese Sache Gottes. Und wir merken, es geht hier nicht um irgendwelche Formen äußerlich, sondern es geht um das Innere. Was hilft es, wenn jemand jeden Tag seine 30 Minuten stille Zeit macht? Und den Rest des Tages lebt er nur für diese Welt. Das sind 2/100. Wisst ihr das? 2/100 des Tages für Gott und 98/100 des Tages für die Welt. Ein Tag hat 1440 Minuten. Ein Hundertstel sind 14 Minuten. 2/100 sind 28,8 Minuten. Oder? 2/100 des Tages nimmst du dir Zeit für Gott und sonst denkst du nur wie die Welt und interessierst dich für die Dinge der Welt. Wird das viel Auswirkungen haben? Aber viele machen ja nicht mal das, oder? Nicht mal 2/100 des Tages. Das heißt, man meint, ja, das habe ich jetzt abgehakt. Ich habe jetzt meine stille Zeit gemacht. So, und jetzt geht es ans Leben. Das war die religiöse Sache, oder? Und jetzt kommt das andere. Das ist klar, dass solche Leute dann Probleme haben. Weil das Leben mit Gott, das ist was anderes. Es ist nicht einfach ein Abhaken von einer bisschen stille Zeit und fertig. Jemand hat mal gesagt, mit den zwei Hunden, oder? Er hat zwei Hunde. Zwei Kampfhunde. Und wenn man die aufeinander loslässt, ja, sind beide gleich stark. Und jetzt gibst du mal den einen Hund ein paar Tage nichts zum Essen und lässt sie wieder aufeinander los. Ja, wer ist stärker? Ja, der gefüttert wurde, ist stärker. Und sagt er, ja, so ist es auch im Geistlichen. Du hast da zwei Kräfte. Ja? Nach dem Geist, nach dem Fleisch. Ja? Was fütterst du? Was fütterst du mehr? Ist klar, dass dann das, wofür man lebt und was man füttert, womit man seine Gedanken füttert und so weiter, das, nach dem zieht man hin, oder? Diese Seite wird stark. Ja, also hier, die nach dem Geist sind, das heißt, die nach dem Geist ausgerichtet sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Sinnen steht hier. Sinnen hat mit Denken zu tun. Nicht unbedingt mit unseren Empfindungen. Es ist interessant, wie oft die Bibel betont, dass der Bereich des inneren Menschen, wo Gott mit dem Menschen kommuniziert, ist der Bereich des Denkens. Das ist ja klar, denn Gott möchte, dass wir so denken, wie er denkt. Und das beginnt schon bei der Bekehrung. Das Wort für Bekehrung heißt im Griechischen Metanoia. Und Meta heißt um und Neuia heißt sinnen oder die Gedanken umlenken, ja? Umdenken. Metanoia, nur kommt von Nous, das Denken, der Sinn des Denkens. Also, bei der Bekehrung, die Buße heißt umdenken, mein Denken neu ausrichten und natürlich Konsequenzen daraus ziehen, das ist klar. Aber es beginnt immer mit dem Denken. Gott hat also Gottes Weg zu unserem Inneren geht über das Wort in unser Denken und von unserem Denken dann das ist das Schaltzentrum unseres inneren Menschen und da geht es dann zum Handeln. Und so ist es auch, dass wir sollen, die nach dem Geist ausgerichtet sind, die haben, deren Denken ist auf die Dinge des Geistes gerichtet. Sinnen, Denken und Gesinnung, es geht um eine Einstellung, eine innere Einstellung, die man hat. Ja, da könnte man jetzt sehr viel praktisch sagen, wir wollen jetzt nicht da ins Detail gehen, aber wichtig ist, dass man dass wir verstehen, was das ist. Er sagt, das Sinnen des Fleisches ist Tod, Vers 6. Das Sinnen des Fleisches, Das heißt, das ausgerichtet sein nach dem Fleisch, oder? Wenn man das tendiert zum Tode hin. Ja? Das Ergebnis ist Tod. Das Sinnen des Fleisches. Das Sinnen des Geistes ist Leben und Friede. Da ist das Ergebnis und die Frucht ist Leben, nämlich göttliches Leben und Friede. Friede, das ist genau das, was der Mensch braucht. Dieses inneres Wohlergehen, hebräisch Shalom. Das steckt in dem griechischen Wort auch drinnen. Leben und Friede. Friede heißt Gedeihen, Shalom. Gedeihen, Wohlergehen in jeder Hinsicht. Hier natürlich geistlich gemeint. Nicht unbedingt leiblich. Es kann sich ja auch mal leiblich schlecht gehen, aber geistlich sehr gut. Das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber Leben und Friede, weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Also Vers 6, das Sinnen des Fleisches ist Tod, Klammer auf, das Sinnen des Geistes ist Leben, Klammer zu, Leben und Friede, Klammer zu. Das Sinnen des Fleisches ist Tod, weil das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Deshalb ist es Tod. Deshalb tendiert es zum Tod hin. Weil es feindschaftlich ausgerichtet ist gegen Gott. Auf der anderen Seite, das Sinnen des Geistes aber ist Leben und Friede. Also wer das sinnt, wer das danach trachtet, darauf bedacht ist, worauf Gott bedacht ist, der hat Gemeinschaft mit Gott. Gott ist die Quelle des Lebens und er ist die Quelle des Friedens, des Gedeihens. Dann ist gut, kommt es gut. Der Geist führt uns hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Da kann was gedeihen. Es ist nötig, dass der Mensch also wieder völlig abhängig wird von Gott. Und dann kann etwas geschehen. Kennt ihr das Buch von Ian Thomas? Es braucht Gott, um Mensch zu sein. Kennt das jemand? Es ist sehr gut dargestellt, das war einer von den Fackelträgern in England, also eine Gesellschaft, Gemeinschaft, haben recht viel gewirkt. Der hat das Buch geschrieben, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Eigentlich, es braucht Gott. Gott ist nötig, um wirklich Mensch zu sein. Das ist sehr gut ausgedrückt in einem Satz. Es braucht Gott selber, um wirklich so Mensch zu sein, wie Gott sich das vorgestellt hat. Der Mensch ist so geschaffen, abhängig zu sein. Und das heißt hier nach dem Geist wandeln, nach Gott wandeln, nach dem Geist Christi wandeln. Und dann ist Kraft da. Dann ist Kraft da, dann ist es aber seine Kraft. Der auferstandene Gottmensch Jesus Christus wohnt in mir und deshalb ist alle Kraft vorhanden, die Gott geben möchte. Alle Kraft. Und Gott will alle Kraft geben. Ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, dieselbe Kraft wirkt in den Gläubigen. Paulus sagt es mal im Epheserbrief, Kapitel 1. Sagt er, er betet, dass die Heiligen von Ephesus erkennen sollen, wie groß die Kraft ist, die in ihnen ist. Epheser 1, Vers 19. Wie groß die Kraft ist, die in ihnen wirkt. Die Kraft, die er gewirkt hat, als er Jesus von den Toten auferweckt hat. Dieselbe Kraft wirkt in uns. Epheser 3, Vers 20, auch dem, der über alles hinaus zu tun vermag, überaus mehr als das, was wir bitten oder begreifen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Dem gebührt die Herrlichkeit. Epheser 3, Vers 20. Also, die Kraft ist da. Paulus hat auch davon geredet in Philipper 4, Vers 13. Das sind bekannte Stellen. Ich bin stark für alles, in dem, der mich stets innerlich kräftigt, Christus. Ich habe die Kraft Jesu Christi, weil Christus selber in mir wohnt. Das Sinnen des Geistes aber ist Leben und Frieden. Dann weiter, nächste Aussage, Vers 7. Weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig. Das Sinnen des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertan.
Denn es vermag das auch gar nicht. Es ist gar nicht in der Lage, Gott untertan und dem Gesetz Gottes untertan zu sein, Gott zu gehorchen. Also vom Fleisch her neigen wir genau dazu, das zu tun, was Gott nicht haben möchte. Das haben wir in Römer 7 recht deutlich gezeigt. Es vermag das auch gar nicht. Und wenn das gar nicht möglich ist, deshalb sollen wir nicht aus dieser Kraft und nach dieser Kraft, dieser natürlichen Kraft leben. Weitere Aussage, Vers 8, die im Fleisch können Gott nicht gefallen. Hier spricht er von denen, den Menschen im Fleisch, das heißt den Menschen, deren Lebenselement im Fleisch ist. Genau wie er in Kapitel 7, Vers 5 gesagt hat, als wir im Fleisch waren, damals, oder? Die Leute, die im Fleisch sind, deren Lebenselement dort ist, das sind nicht gläubige Leute. Das sind Menschen, die nicht gläubig sind. Als wir noch ungläubig waren, da war unser Lebenselement in den Dingen, ganz natürlichen Dingen. Die, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen, sind nicht in der Lage, Gott zu gefallen. Also es geht um die Frage jetzt, wo man wohnt. Bin ich im Fleisch oder bin ich im Geist? Bin ich im Fleisch, so bin ich noch nicht wiedergeboren. Bin ich nicht Christ? Es geht um den Wohnort sozusagen. Dort, wo man sein Zuhause hat, sein Lebenselement. Ja. Was? Ja, wir müssen unterscheiden zwischen im Fleisch sein und zwischen nach dem Fleisch ausgerichtet sein. Da müssen wir ganz genau sein. Im Fleisch sein, das sind die Ungläubigen. Im Fleisch, dieser Begriff, ihr seid im Fleisch, wir waren im Fleisch, das sind die Ungläubigen. Nach dem Fleisch sein, das können beide. Die Ungläubigen sowieso, die leben sowieso nach dem Fleisch und die Gläubigen können auch nach dem Fleisch ausgerichtet sein. Und in 1. Korinther 3, die waren nach dem Fleisch ausgerichtet. Das waren Gläubige, die waren nach dem Fleisch ausgerichtet. Sie waren nicht im Fleisch. Das war nicht ihr Zuhause. Sie sind jetzt Christen geworden. Sie haben ein neues Zuhause, sind da herausgekommen. Aber obwohl sie herausgekommen sind, leben sie noch, richten sie sich trotzdem noch aus nach dem diesseitigen, nach dem leiblichen, nach der Dynamik dieses hiesigen Lebens. Also den Unterschied müssen ganz klar sein. Der Gläubige kann nach dem Fleisch wandeln oder nach dem Geist wandeln. Der Ungläubige kann nur nach dem Fleisch wandeln, ist klar. Der kann nicht nach dem Geist wandeln. Und wenn es um das Wort im Geist sein geht, wenn es um diesen Begriff geht, der Ungläubige ist im Fleisch, der Gläubige ist im Geist. Das heißt in Christus. Ja, er sagt es hier gerade in den nächsten Vers. Gerade jetzt. Vers 9. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch. Ihr seid ja Gläubige, oder? Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das ist jetzt euer Zuhause, euer Wohnbereich in einem gewissen Sinn, euer Lebenselement. Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Also wenn der Heilige Geist in euch wohnt, das tut er seit der Wiedergeburt, wenn das der Fall ist, dann seid ihr im Geist. Wenn der Geist in euch ist, wenn der Geist Gottes in euch ist, ja, dann seid ihr im Geist. Dann seid ihr in Christus. Dann ist das euer Lebenselement. Gott hat euch hineinversetzt in Christus und Gott hat den Geist Gottes in euch hineingegeben. Ich habe schon gesprochen von der Luft, oder? Ich bin in der Luft und die Luft ist in mir. Das ist mein Lebenselement. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und das ist wirklich so. Ich darf am Morgen aufstehen aus dem Bett und mich über den Bettrand, da am Bettrand sitzen und darf sagen, Herr, ich danke dir, dass ich in dir bin. Du umgibst mich. Ich bin ganz in dir. Du bist mein Leben. Du bist mein Alles. Und du wohnst in mir auch noch dazu. Dein Geist wohnt in mir. Ich muss nichts fühlen und ich muss nichts empfinden. Aber ich
Das sind Tatsachen. Ich darf damit rechnen, dass ich in Christus bin und dass Christus in mir ist. Dass ich im Geist bin und dass der Geist in mir ist. Der Geist Christi. Wenn jemand den Christi-Geist nicht hat, ist dieser nicht sein Eigentum. Wir sind jetzt mit Christus verwachsen. Dort zu Hause, wo er zu Hause ist. Wir sind im Reich Gottes. Tatsächlich. Wenn jemand Christ geworden ist, ist er im Reich Gottes, im Königreich Gottes. Das ist ein unsichtbares Reich, noch ist es unsichtbar, aber wir sind in diesem Reich. Wir müssen lernen, dass es zwei Welten gibt und die sind nicht voneinander geografisch getrennt. Das Reich Gottes ist hier. Die unsichtbare Welt ist hier. Aber hinter einem Vorhang, der Vorhang der Sichtbarkeit, beziehungsweise Unsichtbarkeit. Dieser Vorhang verbirgt mir die andere Welt. Eines Tages wird der Vorhang gezogen werden und dann wird die himmlische Welt, die geistliche Welt sichtbar werden. Also die Gläubigen, Gottes Geist wohnt in ihnen, sie gehören dem Herrn Jesus Christus. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, ist er nicht sein Eigentum, gehört ihm nicht. Vers 10, aber wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot wegen der Sünde, andererseits der Geist, der Heilige Geist, Leben wegen der Gerechtigkeit. Wir hatten ja davon gesprochen, unser Problem war der Leib. Oder? Da immer wieder kam das vor, der Leib. Aber wenn jetzt Jesus Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot, das heißt dem Tode geweiht. Paulus hat schon öfters davon das erwähnt. Er ist dem Tode geweiht, er ist sterblich. In Vers 10 sagt er tot, in Vers 11 sagt er sterblich. Naja, wieso? Weil der Tod ist... Der Leib ist unterwegs zum Tod. Der Leib ist in Richtung Tod. Er ist schon so gut wie tot. Wegen der Sünde Adams, ist der Leib tot und er bleibt es. Ich muss diesen Leib mit mir herumtragen. Er tendiert zum Tode hin. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann wird alles nachher absterben, bis er ganz abstirbt. Die Zähne werden schlechter. Brechen heraus und so weiter. Gerade gemerkt, dass ich mir etwas abgebrochen habe von meinem Zahn. Alles wird mit der Zeit, alles ist am Sterben. Der Leib ist tot, aber der Geist ist Leben. Der Geist, der Heilige Geist in uns, er ist Leben. Wegen der Rechtfertigung, wegen der Gerechtigkeit. Also Gott hat ja uns durch Jesus Christus gerechtfertigt. Und weil wir jetzt gerechtfertigt sind, ist da der Geist eingezogen in unser Leben, in unserem Leib eingezogen. Und dieser Geist wohnt jetzt in mir wegen der Gerechtigkeit. Er würde nicht in mir wohnen, wenn ich nicht gerechtfertigt worden wäre, wenn Jesus Christus mich nicht gereinigt hätte durch sein Blut. Gerecht gesprochen wäre der Geist nicht gekommen. Der Geist kommt nicht in einen unreinen Ort. Also Christus ist in uns, der Leib ist zwar tot wegen der Sünde, also der geht seinen Weg, andererseits aber ist der Geist, der Heilige Geist, in uns Leben. Wegen der Gerechtigkeit, wegen der Gerechtsprechung und jetzt sind wir gerecht gemacht, jetzt sind wir wirklich Gerechte. Also wir haben also gleichzeitig zwei Zustände. Wir haben Leben in uns durch den Heiligen Geist und wir haben Tod in uns im Sinne von in unserem Körper, der in diese Richtung jetzt weiterhin geht. Und das gibt ein Problem. Wir haben es zu tun mit Schwachheit. Das wird dann im zweiten Teil von Römer 12 wird das behandelt. Wenn Christus in euch ist, ist er einerseits der Leib tot wegen Sünde, andererseits der Geist Leben wegen Gerechtigkeit. Aber wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckte, in euch wohnt, wird der, der den Christus von den Toten erweckte, auch eure sterblichen Leiber lebend machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wenn das jetzt aber so ist, dass in unserem Körper, in unserem Leibe, der Geist Gottes wohnt, und zwar der Geist dieses Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird dieser Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber auferwecken. Eines Tages. Wegen des Geistes, weil jetzt der Heilige Geist hier in unserem Körper wohnt. Also, noch einmal, wenn der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckte, in uns wohnt, in unserem Körper wohnt, dann wird dieser Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch unsere sterblichen Leiber von den Toten auferwecken. Er sagt hier nicht von den Toten auferwecken, weil es könnte ja sein, dass wir entrückt werden. Dann werden wir nicht von den Toten auferweckt, sondern werden wir einfach umgewandelt. Also aber lebend gemacht werden. Das trifft immer zu. Also so werden auch eure sterblichen Leiber lebend gemacht werden. Entweder bei der Entrückung sofort, direkt, oder? Da wird das eine verschlungen vom Leben, dann wird unser Körper verschlungen von dem Leben. Oder wir sterben vorher und dann wird er uns auferwecken aus dem Tod und verwandeln, unser Körper verwandeln. Und zwar wegen dem Geist, der in uns wohnt, wegen dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der Heilige Geist ist gewissermaßen die Garantie, das Unterpfand, also der, wie sagt man, das Angeld, oder? Gott hat uns schon ein Angeld gegeben, sagt er an anderer Stelle. Aber das ist, der Gedanke ist hier auch drin. Also wenn Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, wie hat Gott den Herrn Jesus auferweckt? Durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wohnt auch in mir, dann wird dieser Heilige Geist auch meinen Körper auferwecken. Und natürlich schwingt hier schon diese leise Ermahnung mit, ja, wenn das so ist, denkt dran, wenn dieser Körper eines Tages auferweckt wird und jetzt wohnt der Heilige Geist in diesem Körper, dann stelle bitte diesen Körper in den Dienst des Herrn. Dein Leib ist sehr wichtig, sagt er. Ich meine, es ist hinter den Versen gelesen. Er kommt in den nächsten Teilen des Römerbriefes, wird er dann noch einmal davon sprechen. Stellet euren Leib ganz Gott zur Verfügung. Legt euren Leib auf den Altar, Kapitel 12, Vers 1. Kapitel 6 hat er schon gesagt, stellt eure Glieder Gott zur Verfügung. Ich bin mit Christus zusammengekoppelt. Es kann also gar nicht anders sein, wenn Jesus, dass eines Tages auch mein Körper, mein Leib, auch noch in den Genuss des Lebens kommt. Das heißt, er wird lebendig gemacht werden. Dann wird auch der restliche Teil noch erlöst und für den neuen Himmel, für die andere Welt, für die Ewigkeit so zubereitet, dass er dort existieren wird. Wir bekommen alle unseren eigenen Leib wieder, aber verwandelt. Sagt an anderer Stelle, heißt es, dass Jesus Christus unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, dass er gleich werde seinem Leibe der Herrlichkeit. Philipper 3, Vers 21. Sind hierzu Fragen? Machen wir weiter. Vers 12 bis 16. Jetzt kommen die praktischen Konsequenzen daraus. Würde jemand uns bitte vorlesen?
Thank you.
Danke. Also die praktischen Konsequenzen aus diesem allem. Wir sind Schuldner. Wir sind verpflichtet, Gott zu lieben. Wir sind Schuldner, nicht dem Fleisch. Wir sind nicht Schuldner dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Nein, das nicht. Also, wenn es so ist, dass Gott durch den Heiligen Geist unsere Leiber lebendig machen wird, dann ist die praktische Konsequenz, dass wir ihm etwas schulden. Gott, dem Heiligen Geist, dem Herrn Jesus. Was schulden wir ihm? Wir schulden ihm, diesen Leib ihm darzustellen. Diesen Leib ihm zu geben. Nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Nicht das. Wir sind nicht schuldig, den Willen des Fleisches zu tun. Das ist befreiend. Herr, ich brauche nicht nach meinen Lüsten leben und ich brauche nicht nach Bequemlichkeit leben. Ich darf dir dienen. Ich kann Sieger sein und ich kann Nein sagen in der Versuchung. Ich muss nicht einwilligen. Die Kraft ist vorhanden durch den Heiligen Geist. Ich muss nicht nach meiner Lust und Laune leben. Ich darf beten. Herr, ich weiß, wenn ich jetzt auf mich selbst gestellt würde, Herr, jetzt würde ich ganz sicher sündigen. Aber Herr, ich verlasse mich jetzt auf dich. Du weißt, in mir wäre nichts, aber ich verlasse mich auf dich und ich sage nein. Kommt nicht in Frage. Es wird jetzt nicht gesündigt. Nicht sagen, ja, ich versuche es einmal. Versuche einmal ein bisschen freundlich zu sein. Einen Fehler habe ich gemacht. Mit meinen Kindern gesagt. Versucht jetzt mal freundlich zu sein. Ganz falsch.
Ganz falsch. Ihr habt jetzt freundlich zu sein. Ich versuche es mal mit Liebe und ich versuche es mal nicht ärgerlich zu werden. Nein, nicht versuchen. Es ist verboten. Du wirst einfach jetzt nicht ärgerlich. Schluss.
Herr, erinnere mich das nächste Mal, wenn so eine Situation kommt, bitte erinnere mich daran. Es ist verboten, ärgerlich zu werden. Es ist verboten, meiner Frau Vorwürfe zu machen oder sonst jemand. Negativ zu sein. Darum geht's. Also, wir sind nicht Schuldner dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriffe zu sterben. Darüber haben wir vorher gesprochen. Da steckt jetzt eine starke Warnung drinnen. Viele Christen wollen diesen Vers wollen sie rausstreichen aus der Bibel. Der passt ihnen nicht. Der passt nicht in die Theologie rein. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt und diesen Weg geht, konsequent, oder? Ihr seid auf dem Weg Richtung Tod, dann seid ihr im Begriffe zu sterben. Es gibt den Abfall. Das ist der letzte Punkt. Aber es gibt einen Weg dorthin und der geht lange. Der Abfall kommt nicht von heute auf morgen so schnell. Das ist ein langer Weg. Da hat man schon den Weg eingeschlagen, schon lange, lange, und sagt, nein, ich lebe nach meinem Willen. Ich lebe stur nach meinem Willen. Das ist nach dem Fleisch. Ich lasse mir nichts sagen. Dann habe ich eine Richtung eingeschlagen. Und es gibt Leute, die gehen dann nicht mehr in Versammlungen und verschwinden und wir geben sie zu schnell auf. Wir sollen es nicht aufgeben. Die sind auf einem gefährlichen Weg. Wir müssen sie warnen, sagen, wenn du jetzt so weitergehst, du wirst ein Nichtchrist werden, du wirst abfallen, du wirst radikal Schluss machen. Und wenn du so bist, gehst du verloren. Wenn du so Schluss gemacht hast. Und du gehst genau dorthin. Und wenn er noch so viel sagt, nein, nein, das ist nicht so. Dann muss man von der Schrift sagen, doch, das ist Sünde, was du tust. Ihm das aufzeigen. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, werdet ihr leben. Also, töte. Was heißt das? Wieso? Wie geht das? Wie kann ich durch den Geist oder Kraft des Geistes, hier ein bloßer Dativ, da könnte man auch übersetzen, Kraft des Geistes, wenn er also durch den Geist die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, werdet ihr leben.
Entweder du tötest oder du wirst getötet.
Das ist ein Kampf auf Leben und Tod hier. Du musst töten. Ja, was heißt das? Du musst töten, du musst radikal vorgehen. Also, töte den Zorn. Bringen um, und zwar radikal. Töte die Handlungen, die auf Erden sind. Böse Lust, Habsucht, Wut, Neid. Kolosser 3, Vers 5. Ganze Reihe, ganze Liste wird aufgezählt. Tötet, glaube ich, tötet die Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht. Radikal sein, sagt der Apostel hier. Entweder du tötest, oder entweder du bringst sie um, oder sie bringen dich um. In Israel gab es mal eine Zeit, waren die Israeliten in einer schwierigen Lage. Entweder wir bringen unsere Feinde um, oder sie bringen uns um. Und es war ein ganz bestimmter Tag bestimmt, an dem alle Judenfeinde die Juden umbringen konnten. Kennt ihr die Geschichte? Natürlich. Zu wem rede ich? Ich rede zu Leuten, die die Bibel kennen. Es gab einen Tag im Buch Esther, oder? Und das Gesetz der Meder und Perser sagt, wenn ein Gesetz herausgegeben worden ist, dann kann man das nicht mehr ändern. Also, die Judenfeinde dürfen die Juden töten. Jetzt kommt ein neues Gesetz. Die Juden dürfen ihre Feinde töten. Jetzt haben wir zwei Gesetze, die gelten. Alle Judenfeinde dürfen die Juden töten und die Juden dürfen die Feinde töten. Aber die Juden dürfen zuerst töten. Das ist ein bisschen vorher, oder? Und wenn die Juden nicht ihre Feinde töten, dann werden die Feinde die Juden töten. Also, entweder du tötest die Feinde oder sie bringen dich um. Dann mussten die Juden dran gehen. Dann mussten sie radikal ihre Feinde umbringen. Sie haben es gemacht, 70.000 Leute. Radikal. Ich weiß nicht mehr, etwa so, diese Zahl habe ich in Erinnerung, ich habe es vergessen. Jedenfalls, das ist genau, was hier auch passiert. Entweder wir töten die Feinde oder die Feinde töten uns. Und die Feinde sind hier Zorn, Wut, Eifersucht, böse Lust und so weiter. Habsucht, das Leben nach dem Lustprinzip. Wer also für den Leib lebt, wer dann nach dem Lustprinzip lebt, der ist im Begriff, begibt sich auf eine gefährliche Bahn, der ist im Begriff zu sterben. Deshalb ist Paulus hier recht ernst. Galater 6, Vers 8 ähnlich, wer auf sein Fleisch sät oder wer seinem eigenen Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Galater 6, Vers 8. Nicht als Strafe, sondern als natürliche Folge. Ganz klar, das ist die natürliche Folge. Wenn ich diese Richtung einschlage, dann komme ich dort an, es sei denn, ich tue Buße. Weiter. Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes zu Tode bringt, durch den Geist, was heißt das? Durch den Geist oder Kraft des Geistes, mit Hilfe des Geistes. Das heißt, in seiner Kraft, in seiner Führung, unter seiner Anleitung, in seiner Zurechtweisung, Überführung, Aufdeckung. Der Geist tut sehr vieles und hilft uns in besonderer Weise und erreicht uns die Kraft da, die wir brauchen. Er ist es, der unsere Hände das Kämpfen lehrt. Er ist es, der unser Schwert schärft, damit wir gut töten können, oder? Unsere Feinde. Wenn jetzt irgendwelche Moslems uns zuhören würden, die würden sich denken, das ist eine fast so eine brutale Religion wie unsere. Also der Geist hilft uns, er legt seine Finger sozusagen an eine wunde Stelle in unserem Leben und sagt, schau, das ist jetzt dran. Und interessant, jeder Christ weiß, was jetzt gerade dran ist in seinem Leben. Das ist jetzt dran. Du sollst hier konsequenter werden. Du musst dran gehen. Und wir denken darüber nach und wissen, ja, da gibt es Dinge, die sollte ich schon längstens ändern in meinem Leben. Der Geist hat mich schon oft daran erinnert und ich bin recht langsam. Ändere das. Und da gibt es andere Dinge, die sollte ich endlich anfangen zu tun in meinem Leben, wo der Geist mir schon einige Zeit gesagt hat, jetzt fang an damit. Du musst da jetzt was machen in dieser Sache. Und so hilft der Geist, der Heilige Geist, wenn wir die Schrift lesen, werden uns Dinge klar. Manchmal brauchen wir gar nicht die Schrift zu lesen. Mir geht es manchmal so, man steht am Morgen auf und erinnert sich an die Schrift, oder? Und dann, stimmt, ja, das hätte ich schon lange tun sollen. Ich habe es immer noch nicht getan. Der Geist braucht solche Zeiten, wo wir stille sind, wo wir nachdenken. Und dann kommen uns solche Gedanken. Mein Bruder hat gesagt, ihm kommen immer die besten Gedanken, wenn er in der Badewanne liegt. Da habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich deshalb, weil dann nimmt er sich Zeit zum Nachdenken. Ja. Das war jetzt Vers 13, durch den Geist die Handlungen des Leibes zu Tode bringt, dann werdet ihr leben. Das heißt, dann gibt es in eurem Leben Dinge, die das Leben fördern, dann wird euer Leben, euer geistliches Leben gefördert und es geht in die richtige Richtung. Es geht von Sieg zu Sieg. Das ist das Auferstehungsleben Jesu Christi, kann sich dann auswirken. Das wollen wir ja. Gott hat in uns den Wunsch hineingelegt, dass wir so leben, wie der Herr möchte. Das will jeder Christ. Wer wirklich ehrlich ist und wer die Schrift liest, der möchte vorankommen, der möchte Sieg haben über Sünde. Und der Herr Jesus möchte das auch. Deshalb wollen wir ihn dran lassen, den Geist Christi. Es ist also möglich, den Sieg zu erleben. Dann gibt es wieder Niederlage, dann darf ich zum Herrn gehen und dem Herrn die Sünde bekennen und darf sagen, ja gut, Herr, aber ich stehe wieder auf und ich gehe voran. Das gibt es oft. Aber wir gehen vorwärts. Wir bleiben nicht liegen, wir verzweifeln nicht, sondern wir vertrauen auf Jesus Christus und auf seine Kraft. Weiter, Vers 14. Denn, jetzt steht schon wieder ein Denn, das heißt, wir müssen wieder schauen, was ist die Verbindung zu vorher. Nun, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, werdet ihr leben, denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Ihr seid ja in einer besonderen Beziehung zu Gott und der Geist Gottes leitet euch in die Heiligung hinein. Der leitet euch und legt seinen Finger sozusagen an die wunden Stellen. Das heißt, durch den Geist, Kraft des Geistes, seid ihr deshalb in der Lage, Dinge in Ordnung zu bringen und Sieg zu haben in der einen oder anderen Sache. So viele vom Geist Gottes geleitet werden. Der Geist Gottes leitet seine Kinder. Das ist nicht so zu verstehen, dass es immer irgendwie einen Impuls gibt, den man spüren oder empfinden muss. Nein, das wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Aber es wird so sein, dass der Geist uns durch die Schrift oder durch Botschaften, die wir hören, oder durch irgendetwas uns aufmerksam macht, und dann sollen wir handeln. Er leitet uns in ein Heiligungsprogramm, wenn man so sagen darf. Er hat für jeden Einzelnen seinen Weg, sein Heiligungsprogramm, wo er uns voranbringen möchte. Er zeigt die Richtung, wo es hingeht und was jetzt dran ist. Und jetzt liegt es an mir, dass ich gehorche, dass ich sage, ja. Und dann erleben wir Sieg. Wir sagen Nein zur Sünde, wir sagen Ja zu Christus. Wir vergessen nicht, was wir in Römer 6 gelesen haben. Rechnet euch für tot, rechnet mit den Tatsachen. Lasst die Sünde nicht König sein, in eurem sterblichen Leibe und seinen Lüsten zu gehorchen. Und stellt eure Glieder Gott zur Verfügung. Nicht der Sünde, sondern Gott zur Verfügung. Wir dürfen das noch im Auge haben, diese Aufforderungen aus Kapitel 6. Der Heilige Geist unterstützt uns ganz kräftig in diesen Dingen. Denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Solche Menschen, die dorthin gehen, wo sie der Heilige Geist im Wort Gottes hinlenkt und auch im Denken lenkt, solche Menschen sind Söhne Gottes. Das sind jeder Christ, jeder Mensch, der Jesu Christi Geist hat, ist ein Sohn Gottes. Das heißt, er hat eine Sohnschaft, eine Sohnesstellung, eigentlich besser übersetzt, eine Sohnesstellung. Vers 15. Söhne Gottes, wieso Söhne? Wiederum denn, warum sind wir Söhne? Und was bedeutet das? Söhne, denn ihr empfinget nicht einen Geist der Knechtschaft. Ihr seid nicht nur einfach Knechte Gottes, ihr seid viel mehr. Ihr seid Söhne Gottes. Denn ihr empfindet nicht einen Geist der Knechtschaft, der wiederum Anlass zur Furcht gebe. Es ist nicht so, dass euer neuer Herr genau gleich ist wie der alte, wo ihr in Angst und Furcht, wo ihr in keiner wirklichen Beziehung gestanden seid, sondern unter Druck wart. Nein, der Christ steht nicht unter Druck. Gott ist nicht einer, der seine Kinder unterdrückt einfach. Nein, sondern ihr empfinget einen Geist der Sohnesstellung. Bitte nicht zu verwechseln mit Adoption. Hier geht es nicht um Adoption. Hier geht es um die Sohnesstellung, und das war bei den Israeliten was Besonderes. Paulus erklärt das in der Parallelstelle. Die Parallelstelle ist in Galater 4, Vers 1 bis 4 oder 5. Dort erklärt er die Sohnesstellung. Was heißt das, Sohnesstellung? Nun, bei den Juden, auch bei den Griechen war das so, das Kind in einer jüdischen Familie war wie ein Sklave. Das heißt, vom Recht her musste so gehorchen wie ein Sklave, und es war so seine Stellung war die Stellung eines Sklaven. Das Kind in der eigenen Familie. Bis das Kind ein gewisses Alter erreicht hat, das der Vater bestimmt hat. Und zu dem Zeitpunkt sagt der Vater dann zum Sohn: So, jetzt erhebe ich dich zum Sohn. Jetzt bekommst du die Sohnesstellung. Das heißt, jetzt behandle ich dich als Sohn. Jetzt bist du mir wie ein, nicht mehr wie ein Knecht. Jetzt bist du mir wie ein ebenbürtiger, aber halt mein Sohn. Jetzt bist du mir wie ein Bruder, ein junger Bruder, ein jüngerer Bruder sozusagen. Ja? Jetzt ist eine echte Vater-Sohn-Beziehung da. Der Sohn bekommt jetzt die Vorrechte und die Verantwortung eines erwachsenen Sohnes im Unterschied zu einem unreifen Kind, das wie ein Sklave sich die Beziehung hatte. Also die Sohnesstellung, das ist also nicht eine Adoption, sondern das Einsetzen in die Vorrechte und Verantwortung eines erwachsenen Sohnes, eines reifen Sohnes. Und Gott behandelt uns als solche Söhne. Nicht als kleine Babys oder als irgendwelche Kleinkinder, sondern als echte Söhne. Er hat uns den Geist der Sohnesstellung eingegeben, und in diesem Geist rufen wir Abba, Vater. Abba ist das aramäische Wort und ist eigentlich ein Kosewort. Fati, Papa. Die übersetzt, ja, Abba, Vater. Ein vertrauter Umgang wird hier ausgedrückt.
Hat das griechische Wort Vater die gleiche Bedeutung, oder ist das jetzt hier?
Es gibt im Griechischen kein Wort, kein Kosewort für einfach Pater. Hopater ist der Vater. Bei den Aramäern gibt es es, oder? Das Ab ist der Vater, und Abba ist dann ist eigentlich auch das Aramäische, aber es wird so verwendet als Kosewort, Vati. Ja. Also ein Geist der Sohnesstellung, jetzt sind wir Söhne, wirklich Söhne. Gott behandelt uns als Söhne. Die werden nicht zum Gehorsam gepeitscht, nein. Reife Söhne. Gott möchte uns hineinführen, möchte ein echtes Gegenüber haben. Gott behandelt uns wie ein echtes Gegenüber. Es ist großartig. Also der Geist Gottes, wir haben den Geist Gottes, wir haben Leben, wir werden geführt, wir haben die Sohnesstellung, wir müssen uns keine Angst mehr haben, wir haben eine Vertrauensbeziehung. Vers 15 war das. Vers 16 noch. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Oder eigentlich, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Dieser Heiligungsprozess ist ein Zeugnis davon, dass ich ein Gotteskind bin. Dass der Geist in mir wirkt, dass das Gebet, dass ich Vater sagen kann, auch das ist ein Zeugnis, dass ich ein Gotteskind bin. Die Liebe zum Wort Gottes, die Liebe zum Vater, das ist alles vom Heiligen Geist motiviert und vom Heiligen Geist gefördert. Es ist ein Zeugnis, dass der Geist Gottes, dass wir Gottes Kinder sind. Der gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Kinder, sagt er jetzt. Vorher hat er Söhne gesagt. Wir sind aber auch Kinder. Und jetzt betont er das Vertrauen, diesen vertrauten Umgang. So dieses, das Kleinkind, oder? Das man auf den Schoß nimmt. Das ist hier das andere Wort. Wir sind beides. Wir sind einerseits reife Söhne, andererseits sind wir wie kleine Kinder, die er einfach liebt. Es wirkt ein bisschen auf unsere Emotionen, oder? Der sitzt im Schoß von Papa, oder? Der hat es schön. Der Kleine. Soweit. Wir können hier Pause machen. Römer 8, Vers 17 bis 27. Ist jetzt der zweite Teil von diesem Krönungskapitel des Römerbriefes. Die ersten 16 Verse, da ging es um die Sünde, um das Problem der Sünde, und die Lösung war und ist der Heilige Geist. In den Versen 17 bis 27 geht es um das Problem der Schwachheit, und die Lösung ist der Heilige Geist. Hier wird unser Blick jetzt in die Zukunft gerichtet, denn unser Leib ist noch nicht erlöst. Die Erlösung läuft in Stufen. Gott geht in Stufen vor. Zuerst erlöst er den inneren Menschen und dann den äußeren Menschen. Und dann wird die Welt auch noch verändert zum Schluss. Die materielle Welt. Wir haben also hier das Heil bringt dem Gerechtfertigten eine herrliche Zukunft. Vers 17 bis 27. Sünde und Schwachheit, das sind die großen Probleme. Der Heilige Geist ist auch für die Schwachheit da. Wir haben Schwachheit des Körpers. Unser Leib ist nicht immer mit Kraft erfüllt. Vor allem, wenn man älter wird. Oder wenn man müde werden. Ja. Wir werden oft müde. Manchmal kann es passieren, dass man im Gottesdienst einschläft. Ja. Das kann manchmal schuldhaft sein und manchmal nicht schuldhaft, je nachdem. Wir haben das Gesetz der Vergänglichkeit in unserem Körper. Also wir haben in unserem Körper ist die Vergänglichkeit drinnen. Und jetzt ist der Heilige Geist da. Der Heilige Geist gibt mir aber nicht immer so Kraft, dass ich in meinem Körper die Kraft verspüre oder dass mein Körper gekräftigt wird. Aber der Heilige Geist leitet mich ins Gebet. Er ist ein Geist, der seufzt und mich ins Gebet hineinführt. So komme ich zum Herrn Jesus, der mich stärken kann. Manchmal stärkt er uns. Manchmal erfrischt er uns auch körperlich. Manchmal muss ich einfach lernen zu warten und trotzdem mit meiner Schwachheit zu leben, so wie ich bin. Also schauen wir uns diese Verse an. Vers 17 bis 18 zuerst. Hier spricht jetzt der Apostel von dieser Hoffnung. Er sagt, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Jetzt geht der Blick in die Zukunft. Wenn wir Kinder sind, heute, dann sind wir, was die Zukunft betrifft, Erben. Ja, Erben Gottes und Miterben Christi. Somit haben wir also eine Zukunft, die uns bevorsteht. Hier nennt er es das Erbe. Ein Erbe, wir sind ja eine Familie, wir sind in die Familie Gottes hineingeboren und dann dürfen wir miterben. Wenn man Familienmitglieder hat, die dürfen erben. Das Fundament ist, dass wir Kinder sind. Das Fundament für unser Erbe, das Fundament ist, dass wir Kinder sind. Die Kindschaft ist das Fundament. Dann die Bedingung ist, dass wir mitleiden. Das heißt hier unter der Voraussetzung, dass wir mitleiden. Nun, jeder leidet mit, wer wirklich Kind Gottes ist. Das gibt, das ist Tatsache, dass wir als Kinder Gottes, dadurch, dass wir jetzt den Geist Christi in uns haben und das neue Leben in uns haben, aber der Körper noch der alte ist, bringt das ein Leiden mit sich. Die Tatsache, dass wir das Neue in uns haben, aber mit dem alten Leib in der alten Welt leben, bringt eine Spannung, die ist mit Leiden verbunden. Bis zum Tode. Das kann größer oder kleiner sein. Das ist eine Frage der Führung Gottes, wie groß die Leiden sind. Der eine leidet mehr, der andere weniger. Das führt Gott, das müssen wir ihm überlassen. Dürfen wir es aus seiner Hand nehmen. Sind also verschieden verteilt, die Leiden. Und wir bleiben in diesem Los, wir bleiben dabei. Und wenn wir dabei bleiben, dann werden wir auch miterben, mit ihm. Er sagt, damit wir auch mitverherrlicht werden, also unter der Voraussetzung, dass wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir bleiben also in den Leiden, die Gott uns verordnet hat, und dann werden wir auch mitverherrlicht werden. Die Zukunft Christi ist auch unsere Zukunft. Jesus unser Schicksal. Jesus, seine Vergangenheit ist unsere und seine Zukunft ist unsere Zukunft. Damit wir auch mitverherrlicht werden, mitverherrlicht, zusammen mit Christus. Hier wird wieder betont, unsere Verbundenheit mit Christus, dann in alle Ewigkeit. Wir bleiben mit Christus verbunden. Es ist nicht nur heute so, dass wir verbunden sind mit Christus, sondern auch in der Ewigkeit sind wir mit ihm verbunden. Mit verherrlicht werden. In Vers 23 später wird er dann sagen, worin die Verherrlichung besteht, nämlich auch der Leib wird verherrlicht werden. Lesen wir dann. Auch der Leib wird verändert werden. Und auch die Umwelt wird auch verherrlicht werden. Vers 18. Denn ich rechne, er rechnet schon wieder, der Paulus. In der Bibel muss man viel rechnen. Logisches Rechnen. Logisch rechnen. Wenn das eine ist, dann wird das andere auch sein. Ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Zeit kein entsprechendes Gewicht haben im Verhältnis zu der kommenden Herrlichkeit, die uns enthüllt werden soll. Also die Leiden der Jetztzeit stehen in keinem Verhältnis zu der herrlichen Herrlichkeit, zu der großen Herrlichkeit, die kommt. Das ist hier das Bild von einer Schalenwaage, das ist eine Waage mit zwei Schalen, und auf der einen Seite legt er jetzt die Leiden drauf und auf der anderen Seite legt er die Herrlichkeit drauf und dann rechnet er oder er schaut auf die Waagschale und er sagt, ist gar kein Verhältnis, die Leiden, die sind ja gar nichts, weil Leiden ist die Schale oben und bei der Herrlichkeit ist die Schale unten, ja, viel schwerer ist die Herrlichkeit als die kurzen Leiden. Und gerade uns kommen die Leiden oft so schwer vor und die Herrlichkeit, die ist so weit weg, die haben wir aus den Augen verloren, manchmal. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18 ist die Parallelstelle zu diesem Vers. Das lese ich jetzt gerade noch vor. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt im Übermaß und bis zum Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Für uns, die wir nicht auf das achten, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ist ewig. Paulus rechnet, und diese Rechnung geht ganz sicher auf. Ich rechne damit, dass die Leiden der jetzigen Zeit ganz kurz sind im Vergleich zu der Herrlichkeit und ganz leicht sind im Vergleich zu der Herrlichkeit in der Ewigkeit. Weiter, in den Versen Römer 8, Vers 19 bis 21, zeigt er jetzt, wie weit diese Herrlichkeit sich erstrecken wird. Die Hoffnung betrifft die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung wird also verändert werden. Denn das Sehnen der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung heute wartet darauf, auf den Zeitpunkt, wann die Christen, die Gemeinde Jesu, die Heiligen, alle Heiligen, offenbar werden. Jetzt sind wir ja noch verborgen, oder? Jetzt ist unsere Herrlichkeit noch verborgen, aber eines Tages wird es offenbar werden. Die Schöpfung wartet auf diesen Zeitpunkt. Hier wird die Schöpfung personifiziert. Natürlich die Bäume und die Felder und die Wiesen, die können nicht, sind ja keine Menschen, können nicht warten in dem Sinn. Aber das ist personifizierende Sprache. Das gibt es öfters in der Bibel. Es gibt auch in den Psalmen, da klatschen die Bäume in die Hände, oder? Und so weiter. Personifizierung nennt man das. Also die Schöpfung wartet. Die Schöpfung ist die ganze, gesamte Schöpfung. Das ganze Universum wartet. Vers 20. Also diese Hoffnung gilt, also diese Zukunft gilt der gesamten Schöpfung. Vers 20, diese Zukunft beinhaltet aber auch die Befreiung von Verderblichkeit, Befreiung von Vergänglichkeit. Vers 20, denn der Nichtigkeit wurde die Schöpfung unterstellt, also der Vergänglichkeit in dem Sinne. Die Schöpfung ist vergänglich, nichtig. Sie wurde der Nichtigkeit unterstellt. Das geschah beim Sündenfall. Beim Sündenfall wurde die Schöpfung vergänglich gemacht. Nicht von sich aus, nicht automatisch, nicht wegen der Schöpfung, nicht die Schöpfung ist schuld, sondern Gott hat es gemacht. Also nicht von sich aus, sondern durch den, der sie unterstellte, der sie der Nichtigkeit unterstellte. Gott hat die Schöpfung in die Vergänglichkeit sozusagen gestellt. Sie ist jetzt vergänglich geworden durch Gott. Auf Hoffnung heißt, im Blick auf eine zukünftige Veränderung. Ja, also die Schöpfung wird verändert werden. Die Schöpfung darf also etwas hoffen, dass es eine große Veränderung geben wird. Nicht die Schöpfung hat Schuld, nein. Aber sie ist in Mitleidenschaft gezogen worden, beim Sündenfall. Vers 21, weil auch sie selbst, die Schöpfung, von der Versklavung an die Verderblichkeit oder an die Vergänglichkeit frei gemacht werden wird. Die Schöpfung wird eines Tages nicht mehr vergänglich sein. Das heißt, jetzt ist sie versklavt an das Vergänglichsein. Aber davon wird sie frei gemacht werden eines Tages. In die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, da wird sie auch so frei sein. Ich vermute, dass das heißt, also wir werden zuerst frei werden, oder? Wir sind jetzt schon in einem gewissen Sinn frei geworden innerlich, aber dann werden wir eines Tages äußerlich frei werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden wir verherrlicht werden und danach wird die Schöpfung verändert werden wann, wie lange danach steht nicht da. Also in der Offenbarung steht, dass die tausendjährige Reich noch dazwischen kommt. Also, am Ende des tausendjährigen Reiches wird die Schöpfung verwandelt. Einerseits, bitte? Ja, das Verbrennen der Erde, das ganze Verbrennen der Erde, das geschieht wohl erst nach dem tausendjährigen Reich. Petrus spricht auf dem zweiten Petrusbrief. Wenn man das so liest, da redet er nicht vom tausendjährigen Reich, aber im zweiten Petrusbrief sagt er am Tag Gottes wird das geschehen. Der Tag Gottes muss nicht ein 24-Stunden-Tag sein. Der Tag Gottes kann das gesamte tausendjährige Reich beinhalten. Das heißt also, beginnen tut es mit der Wiederkunft Jesu und fertig ist es dann, wenn das tausendjährige Reich beendet ist und dann wird erst Himmel und Erde verbrannt werden und die Elemente zerschmelzen und vor Hitze zerschmelzen und werden aufgelöst werden und Gott wird diese letzten Reste, diese letzten Staubreste sozusagen, wird er dann verwenden und aus diesen Resten wird er dann den neuen Himmel und die neue Erde machen. Es wird eine Verwandlung stattfinden, sagt Hebräer 1, Vers 12, glaube ich. Er wird sie verwandeln, die ganze Welt ansehen. Also man kann das, was in 2. Petrus 3 steht, geschieht nicht alles am Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Der Tag des Herrn, als Ausdruck, Tag des Herrn ist ein langer Tag. Beginnen tut er, wenn der Herr eingreift, also bei der Wiederkunft Jesu Christi, aber enden tut er erst, wenn Gott fertig ist mit dieser Schöpfung. Von daher kann man es dann schon in Einklang bringen mit 2. Petrus 3. Ist also auch, Petrus muss nicht immer alles sagen. Wir wissen auch nicht, wie viel Petrus gewusst hat vom tausendjährigen Reich. Er hat sicher einiges gewusst, aber ob er genaues gewusst hat, Johannes hat viel gewusst. Johannes wurde dann ziemlich in Details gezeigt über das tausendjährige Reich. Aber manche meinen, das sei ein Widerspruch, aber es ist nicht ein Widerspruch. Also wenn man sich die Textstelle dort anschaut, meine ich, dass man das schon versöhnen kann miteinander, diese Stellen. Also. Und Offenbarung 20 ist klar. Offenbarung 20 ist ganz klar. Zuerst kommt die Wiederkunft Jesu Christi und das ist ein chronologischer Ablauf, die Wiederkunft Jesu Christi und dann das wird Satan gebunden und dann sind 1000 Jahre und dann wird dieser Satan, der Gebundene, freigelassen und dann wird dieser Satan dorthin geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet sind, die vorher schon hingeworfen, die vorher am Anfang des tausendjährigen Reiches dort hingeworfen wurden. Also da, von Offenbarung 19 und 20 her, ist es ganz klar, dass hier ein tausendjähriges Reich nach der Wiederkunft Jesu Christi, dass es das gibt. Und von daher schauen wir dann zurück zum 2. Petrus und zu einer anderen Stelle und sagen, okay, dann muss hier noch das tausendjährige Reich dazwischen sein. Die Schöpfung wird von der Vergänglichkeit erst befreit werden, wenn sie verwandelt worden ist. Denn bis zum tausendjährigen Reich haben wir noch die gleiche Schöpfung. Aber er hat recht, bei der Wiederkunft Jesu gibt es große Umwälzungen. Die Berge versinken, oder? Und die Inseln sind ja auch Berge, die Inseln verschwinden. Die Berge werden eben, Jerusalem hebt sich auf einem Berg. Warum muss man das nicht? Ja. Also das heißt, es kommen sehr große Gerichte auf die Erde zu, aber das heißt noch nicht, dass die Erde dann verschwindet. Diese Gerichte von vor allem Offenbarung 16 sind ja die Schalen, sind dann die schlimmsten Gerichte, oder? Die anderen sind ja Teilgerichte. Offenbarung 16 scheint dann ganz der Schluss zu sein, ganz knapp vor der Wiederkunft Jesu Christi. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass dann schon die Erde vergeht. Das steht ja auch nicht dort in Offenbarung 16. Das heißt nur, dass die Insel und die Berge bewegt werden und so weiter. Starke Erdbeben, furchtbare Erdbeben. Das heißt, es gibt ganz, ganz gewaltige geografische Veränderungen an diesem Tag, wenn der Herr wiederkommt. Aber dann das Vergehen von Himmel und Erde, das ist erst nach dem tausendjährigen Reich, dass die ausgetauscht werden, ausgetauscht nicht, aber verbrannt werden und dann aus den Resten was Neues gemacht wird. Neue Schöpfung,
neue Himmel, neue Erde. Und hier,
wenn er das hier von der Bibel, wenn er hier von der von dieser Schöpfung spricht, die auf diese Zeit wartet, wann die Herrlichkeit der Kinder Gottes offenbar wird, dann muss sich das auch auf diese Zeit beziehen, auf diese ewige Zeit, nicht auf das tausendjährige Reich, denn im tausendjährigen Reich haben wir noch Sonne und Mond, haben wir noch Gestirne und haben wir noch diese Erde, auch wenn sie schon durch Katastrophen verändert worden ist. Ja, jetzt lesen wir mal weiter, Vers 22. Aber jetzt diese Hoffnung, das, oder diese, ja, diese Hoffnung auf die Zukunft, diese Situation, dass Gott einmal die Welt erst zukünftig verändern wird und wir jetzt noch in der alten Welt sind, mit dem alten Körper, das bringt Leiden mit sich. Und das ist, was in Vers 22 bis 27 das Thema ist. Das bringt jetzt ein Seufzen mit sich. Leiden bringt das mit sich. Und in diesen Versen 22 bis 27 lesen wir von diesem Seufzen dreimal. Würde jemand gerne bitte diesen Text lesen? 8, 22 bis 27.
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Wehen liegt bis jetzt. Aber nicht nur das, sondern auch wir selbst, als solche, die wir die Erstlingsgabe, den Geist haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, während wir auf die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes warten. Denn auf Hoffnung wurden wir gerettet. Aber eine Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn warum erhofft man noch, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, warten wir darauf mit Ausdauer. Aber ebenso auch nimmt sich der Geist an unserer Stadt, unserer Schwachheiten mit an, denn was wir beten sollten, gemäß dem, was erforderlich wäre, wissen wir nicht. Und der Geist selbst jedoch verwendet sich für uns in ungesprochenen Seufzern. Aber der, der die Herzen erforscht, weiß, was das Sinnen des Geistes ist, weil er sich gottgemäß für die Heiligen verwendet.
Danke. Dreimal seufzen. Zuerst das Seufzen der Schöpfung und auch die Wehen der Schöpfung in Vers 22. Dann das Seufzen von uns, also unser Seufzen, Vers 23. Und dann haben wir, ist nochmal die Rede von der Hilfe des Heiligen Geistes in dem Seufzen, im ungesprochenen Seufzen. Es geht um Leiden. Es geht um Leiden. Zuerst das Leiden der Schöpfung. Die Schöpfung hier wieder personifiziert. Und in dieser Natur, in der wir leben, wenn wir die Natur betrachten, die ganze Schöpfung, es ist ein Leiden vorhanden. Und das soll uns auch nicht gleichgültig sein. Wir haben Verständnis dafür, das ist alles Folgen, das sind alles Folgen des Sündenfalls. Dennoch wollen wir diese Schöpfung erhalten, wollen nicht die Schöpfung kaputt machen. Wir wollen auch nicht Tiere quälen extra. Das ist nicht nötig und ist auch nicht richtig. Im Psalmen steht das. Ist auch mal von den Tieren die Rede, dass sie, wie heißt es, Gott liebt Mensch und Tier, oder wie heißt das? So ähnlich. Jedenfalls, wir sind nicht gerufen, die Tiere zu quälen und so weiter. Wir sind gerufen, die Schöpfung zu erhalten. Wir sind das Salz der Erde. Nicht nur das Licht der Welt, sondern auch das Salz der Erde. Und Salz hat Bewahrungskraft, Konservierung. Und wir sollten die Erde konservieren. Wir sind nicht wie die Grünen, dass wir da eine Religion draus machen. Aber wir gehen schon verantwortungsvoll um mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat. Also wir schmeißen nicht Bücher herum, dass sie zerfetzt werden. Ja? Wir wollen die Bücher gebrauchen. Wir gehen so um mit den Dingen, die wir bekommen haben, dass wir sie länger haben, dass sie länger halten. Also wenn jemand das Auto putzt, das Auto wäscht, dann ist er nicht ein Götzendiener, dann ist er vielleicht einer, der schaut, dass das Auto ein bisschen länger hält. Ja, je nachdem. Ja. Oder das Haus verputzen. Vers 23, unser Seufzen. Nicht nur das, dass die ganze Schöpfung seufzt, sondern auch wir selbst, obwohl wir doch schon den Heiligen Geist haben, oder eigentlich als solche, die wir die Erstlingsgabe, nämlich den Geist haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Also wir selbst leiden da auch mit. In unserem Leib tragen wir ein Stück von dieser Schöpfung selbst mit herum. Aber wir haben den Geist, wir haben den Heiligen Geist und gerade wir, die wir den Heiligen Geist haben, gerade wir sind auch schwach und seufzen. Also wenn wir den Heiligen Geist haben, das ist noch keine Garantie dafür, dass wir immer Power haben. Nein, wir können auch mal müde werden. Wir müssen, da haben wir dann typisch, wie die Pfingstbewegung oder charismatische Bewegung über die Schrift hinausgeht. Ja? Ah, der Heilige Geist, der gibt Power für den Körper und immer. Und das muss man spüren, fängt der Körper zum Zittern an vor lauter Power des Heiligen Geistes. Nein, Paulus hat ihn nicht gefühlt in Korinth, oder? Er kam nach Korinth nicht mit Power, mit Zittern, die Knie wurden weich und so weiter. Das war hart, aber der Herr hat sich trotzdem erwiesen mit seiner Kraft. Also unser Körper, unser Leib kann manchmal sehr schwach sein, auch wenn wir einen Dienst tun oder was auch immer wir tun. Der Herr gebraucht uns trotzdem. Wir, die wir die Erstlingsgabe, nämlich den Geist haben. Wir haben in der Übersetzung die Erstlingsgabe des Geistes. Das ist ein Genitiv der Gleichsetzung. Also die Erstlingsgabe, nämlich den Geist. Das gibt es oft in der Bibel. Das Bad der Wiedergeburt. Das ist das Bad, nämlich die Wiedergeburt. Die Erstlingsgabe des Geistes, das ist die Erstlingsgabe, nämlich der Geist. Den Geist. Wir, die wir die Erstlingsgabe, nämlich den Geist, haben, das ist was Herrliches, wir haben den Geist. Und gerade wir, die wir den Geist haben, seufzen. Wir haben ein Stück von der anderen Welt in uns, wir haben ein Stück Himmel in uns und gerade wir seufzen trotzdem in unserem Körper. Wir merken den Kontrast manchmal. Wir sind uns bewusst, ja, einerseits haben wir Leben in uns, haben wir den Geist Gottes in uns, aber unser Körper, hat manchmal sehr zu leiden oder wird sehr müde oder was auch immer, Kopfweh. Der Geist hilft uns aber. Der Geist hilft uns zu warten. Es heißt hier, wir selbst, als solche, die wir die Erstlingsgabe, den Geist haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, während wir warten. Vers 23 am Ende. Während wir warten auf die Sohnesstellung. Das heißt, auf die Offenbarung von dem, was wir wirklich sind, auf die Offenbarung der Söhne, wie vorher auch gesagt wurde, in dem Vers vorher schon. Wenn wir als Gottes Kinder geoffenbart werden wir sollen. Also, wir selbst, die wir die Erstlingsgabe, den Geist haben, wir warten. Und der Geist hilft uns dabei beim Warten. Wir haben schon das Heil. Wir haben das ewige Leben in uns, durch den Geist, durch Jesus Christus. Wir haben das alles. Aber wir müssen noch warten. Der Geist ist die Erstlingsgabe. Und eine Erstlingsgabe, was bedeutet das? Was verspricht eine Erstlingsgabe? Was? Bitte? Ja, die Erstlingsgabe ist die Erstlinge der Ernte, sind die Erstlinge der Ernte, oder? Das, was Gott zuerst gibt, die Erstlinge. Die versprechen eine Ernte. Die Israeliten haben extra ein Fest gefeiert, wenn die Erstlinge schon kamen. Und dann gab es ein Fest, das Erstlingsfest. Und da hat man dann natürlich auch gebetet für die Ernte, aber man hat auch schon gedankt für die Ernte, die jetzt kommen wird. Denn die Erstlinge versprechen, dass bald die Ernte kommt. Das heißt, der Geist ist die Erstlingsgabe, aber das verspricht eine Ernte. Die Ernte kommt noch. Der Geist ist das Angeld auf unser Erbe. Epheser 1, Vers 14.
Das Erbe kommt noch in ganzer Fülle. Epheser 1, Vers 14 und 2. Korinther 1, Vers 22, der uns versiegelt, der mit dem Geist, Gott ist es, der uns versiegelt, der uns das Angeld gegeben hat, den Geist. Der Geist ist das Angeld. Die Anzahlung, sagen wir, oder? Geist ist die Anzahlung. Also Gott sagt, also das ist die Anzahlung, der Rest kommt dann. Gut, Vers 23, während wir auf die Sohnesstellung, auf die Erlösung unseres Leibes warten. Die Erlösung unseres Leibes, nicht die Erlösung von unserem Leib, die Erlösung unseres Leibes. Also das heißt, wir warten auf die Zeit, wo der Leib selber erlöst wird und er wird verwandelt werden. Wir werden nicht vom Leib erlöst, als ob wir dann nur Geister sind. Nein, wir haben dann einen Geistleib. Wir werden tatsächlich einen Leib bekommen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Also, wir werden nicht von, ja. Während wir auf die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes warten, also der Leib wird auch eines Tages freigemacht werden von der Vergänglichkeit. Der wird so sein wie der Leib des Herrn Jesus. Ein verherrlichter Leib, ein Geistleib. Leib und, interessant, Fleisch und Gebein, nicht Fleisch und Blut, Fleisch und Gebein. Lukas 24, Vers 39. Seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Gebein, so wie ihr seht, dass ich habe. Ich habe Fleisch und Gebein. Fleisch und Knochen, aber nicht, kein Blut. Nicht das Blut ist, nicht Fleisch und Blut. Das Fleisch und Blut, das heißt Schwachheit des Menschen. Aber Leib und Gebein, Fleisch und Gebein ist was anderes hier. Also es geht hier um den Leib, die Zusammensetzung dieses Leibes. Weiter, Vers 24, denn auf Hoffnung wurden wir gerettet. Auf Hoffnung. Das heißt, wir wurden gerettet. Wir haben das Heil in Jesus Christus. Es ist wirklich fertig, das Heil. Aber nicht in Bezug auf unseren Leib. Unser Leib ist noch nicht gerettet. Und auch wir selber sind noch nicht am Ziel. Wir wurden auf Hoffnung gerettet. Aber eine Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn warum erhofft man dann das noch, was man sieht? Nein, was man sieht, braucht man nicht mehr hoffen. Was man sieht, hat man schon. Aber wir sehen es nicht. Vers 25, wenn wir aber auf das hoffen, das wir nicht sehen, dann warten wir darauf mit Ausdauer. Das heißt, wir wurden auf Hoffnung gerettet. Es ist noch nicht sichtbar, was wir sind, was wir haben. Und der Körper ist noch nicht verwandelt. Wir sehen es noch nicht, was Gott alles geben wird. Es gibt also noch eine zukünftige Erfüllung. Und in der Zwischenzeit ist eine Spannung da. Seufzen, wir seufzen. Und jetzt kommt der Heilige Geist, und das sind schöne Verse. Und jetzt kommt er zu sprechen auf den Heiligen Geist. Der sagt, ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheiten mit an. Der Geist, der stimmt ein, sozusagen. Der Geist hilft uns da in unserem Seufzen. Wir seufzen, oder? Der Geist, der hilft uns dabei. Der Geist, der ist ganz auf unserer Seite. Er versteht uns gut. Denn was wir beten sollten, gemäß dem, was erforderlich wäre, wissen wir nicht. Also gehen wir nacheinander vor. Ebenso, also genauso wie wir warten, ebenso nimmt sich der Geist in diesem Warten unser an. Das heißt, wir erleben heute schon seine Hilfe. Man würde schon ganz gern beim Herrn sein, man würde schon ganz gern am Ziel sein. Und der Heilige Geist sagt, nein, wir sind noch nicht am Ziel, warte noch, aber ich helfe dir beim Warten. Und er erinnert uns auch, dass die Hilfe bei Gott ist, dass wir uns
Der Geist macht uns immer wieder den Herrn groß. Der Geist macht uns immer wieder Gott groß. Und da heißt es weiter, so nimmt sich der Geist unsere Schwachheiten mit an. Mit an heißt also mit uns zusammen, oder? Der Geist nimmt sich unsere Schwachheiten mit an, mit uns zusammen. Er sagt, komm, ich pack mit an. Das ist wie wenn man einen schweren Tisch tragen soll, oder? Und da stehe ich allein und ich kriege das nicht hin mit dem schweren Tisch. Da kommt einer, komm, ich pack mit an, ich helfe mit an. Ich helfe mit und dann gehen wir zu zweit. Und so ist es auch bei uns. Denke mir dran, es geht um Schwachheiten in Verbindung mit dir, mit dieser Schöpfung. Also es geht um unsere Müdigkeit, können wir jetzt gut verstehen, oder? Sind schon recht müde. Es geht um unser Kopfweh, Mangel an Weisheit oder fehlende Laune und Stimmung. Ah, ich mag jetzt nicht beten, ich bin nicht in Stimmung zum Beten. Und frustriert irgendwie oder verzagt. Jetzt kommt der Heilige Geist und erinnert uns. Komm, hey, du kannst beten, sagt der Heilige Geist. Komm, du kannst beten. Er sagt nicht, komm, hey, er ist vielleicht freundlicher, er sagt irgendwie anders. Aber er betet mit uns, er hilft uns. Der Geist, nicht an unserer Stelle, das steht nicht da. Er betet nicht an unserer Stelle und wir schauen zu, während er betet. Nein, 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 er sagt, komm, wir packen gemeinsam an. Jetzt fang an zu beten, ich helfe mit. Ich erinnere dich dran, komm zum Herrn Jesus. Komm zu Herrn Jesus. Der Heilige Geist erinnert uns, komm jetzt. Er drängt uns oder führt uns zum Beten hin. Und dann betet er mit. Ich kann es mir oft schwer vorstellen, wie der Heilige Geist mitbetet, während wir beten. Aber es heißt ja, er packt mit uns an. Er hilft, er nimmt sich unserer Schwachheit mit an. Das griechische Wort übrigens heißt hier Syn. Anti-Lambanomai, ein ziemlich langes Wort. Das heißt so viel wie mit und teilweise an der Stelle des anderen. Also wenn wir gemeinsam einen Tisch tragen, das heißt, komm, ich trage ihn mit dir, ich nehme meine Stelle, ich nehme deine Stelle von dieser Hälfte, allein kannst du nicht tragen. Komm, ich übernehme einen Teil des Tisches an deiner Stelle. Die drübere Hälfte nehme ich, die andere nimmst du, oder? Brauchst nicht alleine tragen. So heißt das Wort hier. Also er packt mit an, heißt das. Er nimmt das auch in die Hand. Und wir gehen jetzt gemeinsam an die Arbeit. Der Heilige Geist und du, ihr betet gemeinsam. Also willst du beten, warte nicht auf die Stimmung. Der Geist sagt, komm, lass das mit der Stimmung. Bete, warte nicht auf eine Stimmung, du betest jetzt einfach. Und dann helfe ich dir. Und es kann auch so sein, dass der Heilige Geist uns inhaltlich auch hilft. Dass er uns in den Anliegen anleitet. Schau, jetzt lege ich dir ein Anliegen aufs Herz. Oder du fängst an und der Heilige Geist legt es uns, während wir beten, noch mehr aufs Herz. Und wir beten. Ja, manchmal, da können wir gar nicht beten, manchmal können wir es nicht in Worte fassen. Manchmal gibt es nur ein ungesprochenes Seufzen. Wisst ihr, wie das geht? Ungesprochenes Seufzen. Wie hört sich das an? Ein ungesprochenes. Kann das jemand vormachen? Das ist ein Seufzen, das man nicht spricht. Das hört man nicht. Das hört man nicht. Das gibt's. Es gibt oft schwierige Situationen. Da hilft auch der Heilige Geist mit. In den ungesprochenen Seufzern. Oder? Es kann ungesprochen heißen oder unaussprechbar. Im Griechischen ist beides möglich. Deshalb haben einige Übersetzungen so und andere Übersetzungen so. Aber das kommt aufs Gleiche, unaussprechbar oder ungesprochen. Es kommt mehr oder weniger aufs Gleiche drauf hinaus. Es sind Seufzer, die man nicht aussprechen kann oder die man nicht ausspricht. Aber man hört nichts. Man hört nichts von diesen Seufzern. Aber sie gehen zu Gott. Sind ein Seufzer in den Gedanken. Gedankenseufzer sind es. Es gibt, ich weiß nicht, ob das jemand schon erlebt hat, bist nicht mehr in der Lage zu beten. Bist nur noch in der Lage, in den Gedanken dich an Gott zu wenden. Das gibt es. Leute, die sehr Schweres erlebt haben, können das verstehen. Der Heilige Geist selber hat keinen Grund, dass er seufzt. Er hat ja nicht gesündigt und er ist auch nicht schwach. Aber er hilft uns. Also wenn hier von Seufzen die Rede ist, dann ist es eigentlich nicht sein Seufzen, sondern es ist sein mit mir, mit meinem Seufzen mitseufzen. Aber ungesprochen. Das ist interessant, wie der Heilige Geist uns hilft. Wir finden nicht die Worte. Der Heilige Geist hilft uns. Da haben wir vielleicht immer noch keine Worte, aber der Herr übersetzt das Gebet und es kommt bei Gott an. Vers 27, aber der die Herzen erforscht, das ist Gott, aber der die Herzen erforscht, weiß, was das Sinnen des Geistes ist. Nun, der Heilige Geist seufzt also auch mit uns und Gott, der kennt genau die Vorhaben des Geistes, des Heiligen Geistes. Gott kennt genau das Denken des Heiligen Geistes. Er weiß die Anliegen des Heiligen Geistes. Er weiß, was den Heiligen Geist beschäftigt und interessiert, der jetzt zusammen mit mir betet. Der Heilige Geist wohnt in mir und in jedem von uns. Er wohnt in uns, sagt Paulus. Und mit seiner Hilfe seufzen wir. Ungesprochene Worte. Der Herr weiß, was das Sinnen des Geistes ist, weil er sich gottgemäß für die Heiligen verwendet. Für die Heiligen einsetzt. Also wo liegt die Hilfe? Die Hilfe liegt nicht darin, dass ich Kraft verspüre, nicht darin, sondern die Hilfe liegt darin, dass ich weiß, der Herr, der Heilige Geist ist da, der ist mit mir in meiner Not. Er ist gerade da, wo ich bin. Auch wenn ich nichts spüre, wir dürfen wissen, Gott ist genau in meiner Not. Der Geist Gottes ist da, wenn es noch so dunkel ist. Der hilft uns warten, bis die Zeit kommt, entweder wo die Not aufhört oder wo der Herr Jesus wiederkommt. Bruder Janssen hat gesagt, entweder Abhilfe oder Durchhilfe. Der Herr kommt, der Geist hilft uns und dann gibt es entweder Abhilfe meiner Probleme oder der Herr hilft durch. Abhilfe heißt, die Probleme hören auf, Durchhilfe heißt, die Probleme hören nicht auf, aber er hilft mir durch. Abhilfe oder Durchhilfe, aber Hilfe ist es. Sind Fragen oder Gedanken noch? Naja, der Geist leitet in vielerlei Hinsicht. Einerseits haben wir jetzt gerade gelesen, dass er hilft uns das zum Beten, er erinnert uns, dass wir beten können und beten sollen. Der Heilige Geist leitet uns in unseren Anliegen. Der Heilige Geist leitet uns, wie wir gesagt haben, dass er seine Finger an gewisse Stellen in unserem Leben lenkt. Der Heilige Geist leitet uns auch in anderen Führungsfragen. Wir wissen nicht weiter, Herr, wo geht es jetzt lang, was soll ich jetzt tun, was ist dran? Das ist ein bisschen schwieriger, die Leitung dann zu verstehen, oder? Manchmal ist es, ja, wie kann ich es verstehen? Das dauert oft länger, da muss man beten, muss man andere Geschwister fragen und muss man Informationen holen und so weiter. Es gibt dann viele Aspekte, die hinzukommen, aber der Heilige Geist hilft uns auch da weiter, wenn wir bitten. Oder wen soll ich heiraten? Auch da, wir können auch da den Heiligen Geist, also der Herr hilft uns ja auch in dieser Weise, also in Führungsfragen oder auch in, dass er uns Dinge aus der Schrift klar macht. So ist es mir gegangen. Ich hatte große Unklarheiten in vielen Fragen und habe gefleht, Herr, ich komme nicht weiter. Ich flehe dich an, gib mir Licht in diesen vielen Fragen, die ich hatte. Ich hatte mich in einer Frage lehrmäßig ziemlich verrannt und kam nicht weiter, lag am Boden irgendwie. Und der Herr hat, es dauerte ein paar Monate, aber der Herr hat dann dann gewaltig Gnade geschenkt und auch geleitet, auch auf diese Weise durch den Geist. Natürlich verwendet der Geist Gottes auch an, und der Herr Jesus verwendet auch andere Dinge, die uns da weiterhelfen. Der Herr kann Geschwister verwenden, die auch durch den Heiligen Geist, die der Heilige Geist gebraucht für uns, oder? Das ist ja dann auch eine Leitung des Geistes. Ich habe mir mal eine Liste gemacht, wenn ich sie finde, kann ich sie gerade noch vorlesen. Sie ist, Moment, da. Er macht uns aufmerksam auf Sünden, er weckt in uns das Verlangen, für Gott zu leben, er gibt Kraft, er befähigt mich mit Gnadengaben, gibt Kraft in verschiedene Weise, ob ich sie spüre, empfinde oder nicht. Er befähigt mich zum Dienst, rüstet mich aus. Er belehrt uns und erinnert uns an Dinge aus dem Wort Gottes. Er belehrt uns, indem ich zum Beispiel das Wort Gottes studiere und auch von anderen Brüdern, die auch das Wort Gottes studiert haben, das ist, spielt zusammen. Er fördert unsere Gemeinschaft mit Gott, drängt uns zum Beten. Er fördert die Gemeinschaft mit Gläubigen, er führt mich zusammen, er drängt mich, dass ich mit anderen Gläubigen zusammen bin, dass ich Sachen aus dem Weg räume, wo irgendwie Probleme unter Gläubigen sind. Er fördert die Liebe, dass das wiederhergestellt wird. Er hilft uns beim Zeugen, Johannes 15 zum Beispiel, beim Bezeugen von Christus. Er regiert uns, er formt uns um in Christi Bild, 2. Korinther 3. Er gibt durch das Wort Gottes, er prägt unser Denken durch das Wort Gottes. Er prägt unser Gewissen, schärft das Gewissen. Römer 9, Vers 1, werden wir noch davon lesen. Er verändert unseren Charakter, er wirkt die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Er erzieht uns zu verantwortungsvollem Handeln, nimmt uns in Zucht. Er leitet uns in der Verkündigung oder auch im Gespräch mit anderen Geschwistern, im persönlichen Gespräch. Er kann Gedanken uns eingeben, beziehungsweise Gedanken lenken in eine gewisse Richtung. Lässt uns was einfallen oder so. Er leitet uns in ganz konkreten Führungsfragen, konkreten Situationen, durch verschiedenste Umstände oder durch verschiedenste Mittel. Sind vielerlei. Und er verwendet sich für uns. Er setzt sich für uns ein, was jetzt in Römer 8 wir jetzt auch gelesen haben. Also es ist jetzt nur eine Liste, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Wir merken, wie der Heilige Geist in vielfacher Hinsicht an uns arbeitet, an uns wirkt. Und bitte beachten wir, nicht unbedingt im Empfindungsbereich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht erwarten, dass wir irgendwelche Impulse von Gott bekommen und da kann man sich täuschen, kann man sich gewaltig täuschen mit diesen Impulsen. Es kann schon so sein, ich habe wahrscheinlich schon mal erzählt, da habe ich, das war für mich jetzt eigentlich das Deutlichste, wo der Geist mir oder Gott mir gezeigt hat, komm, du musst jetzt nach Hause fahren zu deinem Vater, nach Österreich, jetzt, heute, nicht morgen, sondern heute. Und das war dann die letzte Gelegenheit, mit meinem Vater zu sprechen, bevor er gestorben ist. Aber das sind eher seltenere Fälle. Aber es gibt es. Ja, ich weiß nicht, das ist eine Hilfe. Ja, ich glaube, wir haben schon wieder überzogen. Ein paar Minuten. Vielleicht machen wir noch eine Gebetsgemeinschaft.